ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Da, alles ist neu, ihr habt sicher gehört, heute ist das Intro von USB gekommen. Herzlich willkommen, da ist der viel zu laute Hackerfunk, Ausgabe Nummer 67, und wie immer bin ich nicht allein im Studio, zum Glück, oder? Habe ich noch Verstärkung dabei. Zum einen ist da mein hochgeschätzter Co-Moderator, der Axel.
Hoi.
Dich
Körper. Ja,
das mal, welcher bist du? Bist du Gast 2?
Sag mal, red mal ein bisschen.
Ah ja, am orangen Mikrofon. Und heute zum ersten Mal bei uns ein Stammhörer, kann man so sagen, oder?
Ja, kann man so sagen, doch.
Der Fabian.
Hallo miteinander.
Jo, wir sind heute wieder mal live aus dem Studio 1. Ich habe heute gerade noch müssen lernen, dass es mittlerweile noch ein Studio 3 gäbe. Es wird auch,
was ich immer für eine Putzkammer gehalten habe.
Ja, es war irgendwie Serverraum oder sowas gewesen, aber offenbar ist das jetzt ein Studio. Nein, es ist eh so, dass im Moment das LoRa umgebaut wird. Also da gegenüber, wo früher der Konferenztisch war, für wen wir viele Leute waren zum Schwätzen, da ist im Moment leer. Und ich weiß nicht, was da dann reinkommt, werden wir sehen. Ja, aber das Studio 1 ist noch da. Es werden einfach immer mehr Monitore, damit wir es im Sommer dann schön warm haben.
Immerhin sind es keine Röhrenmonitore mehr.
Ja, das stimmt. Aber auch die LCD-Monitore können genug warm machen. Also vorne an der Oberfläche. Lange Tau. Ja, wir sind das letzte Mal ja nicht darauf hingewiesen worden, unsere Sendung über das Radio vom Cedric, dass wir gefälligst keine CDs mehr sollen benutzen, sondern USB-Stick. Und jetzt habe ich das mal ausprobiert. Respektive, ich habe als Backup natürlich noch eine CD dabei, falls es nicht geklappt hat. Aber ja, hat offenbar, also ich hoffe jetzt mal, dass man es draussen gehört hat. Ja. Telefonanlage funktioniert leider immer noch nicht. Wir bräuchten da noch ein bisschen Spenden mit dem Radio LoRa. Die Postkontonummer, die steht auf der Webseite www.lora.ch. Was wir aber haben, ist IRC, also das Chat, wo man kann mitschwätzen. Und zwar sind wir auf dem Server irc.lux.ch, also Lux ist L-U-G-S. Und der Kanal heisst natürlich Hackerfunk mit einem Gartenhaken vorne dran, sodass die Bots nicht weglaufen. Ja, könnt ihr gerne hinschauen. Wir sind auch ab und zu mal drin, wenn keine Sendung ist. Also falls ihr irgendwas uns sonst noch wollt, dringend sagen. Und wie immer, wenn ihr uns jetzt als Podcast hört, dann heisst das, dass die Sendung mittlerweile online ist und man kann Kommentare schreiben auf www.hackerfunk.ch. So, habe ich irgendwas vergessen?
Nö, ich glaube nicht.
Ah, hast aber lange müssen studieren. Ja, ja, wie sieht es denn aus? Wo müssen wir denn noch hinreisen?
Wo müssen wir noch hinreisen, genau? Oh, da gibt es viel.
Fasse dich kurz.
Kommende Woche, Mittwoch bis Donnerstag, wäre der dritte deutsche Open Document Kongress für Wirtschaft und Verwaltung. Ich glaube, der war in Berlin, ich bin mir aber nicht ganz sicher und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber dann 20. April, die Grazer Linux-Tage, also eigentlich der Grazer Linux-Tag, aber es ist linuxtage.at in Graz.
In Österreich.
In Österreich.
Für die Leute, die Fensterplatz gehabt in der Geografie.
Kärnten, glaube ich, ist das, oder?
Nein, Steiermark.
Ah, Fast.
Kärnten.
Nein. Ja, mein anderer Tipp wäre Tirol gewesen, aber...
Nein, das ist dann definitiv zweitwestlich.
Dann Wochenende drauf, 27. und 28. April, das letzte Wochenende im April. Vintage Computer Festival Europe in München.
Yay, da sind wir auch.
Genau.
Also Axel und ich.
Ja, und noch ein paar mehr aus der Lux garantiert auch.
Jo.
Dann 4. Mai.
Und natürlich der Resident Guest, der Raft, der Raftan.
Ja. 4. Mai, das ist dann übrigens auch der nächste Hackerfunk-Termin. Da ist sozusagen so bis gerade kurz vor dem Hackerfunk die UboCon Schweiz. Das ist eine sehr kleine Veranstaltung. Sie ist bloß Nachmittag, 14 bis 18 Uhr. Ich werde zumindest auch mal dort sein, aber nicht die ganze Zeit, weil ich dann halt noch zur Sendungsvorbereitung muss.
Also das heißt, wir senden live?
Ja, gehe ich doch mal von aus.
Jo.
Da wird es wahrscheinlich ums FabLab gehen, aber das werden wir noch sehen. Dann wieder am Wochenende später, da ist dann Auffahrt und damit auch das Lookamp. Diesmal in Wuppertal. Fängt irgendwie am Mittwochabend an, 8. Mai, geht bis Sonntag, 12. Mai.
Mhm.
Dann hätten wir in...
Fahren wir nach Wuppertal und gehen in ein Bums... ups.
ja. Solution Linux oder so ähnlich.
Römelel.
In Paris. Paris.
Paris.
Und zwar Paris. Ist das...
Das ist Frankreich.
Genau, 28. und 29. Mai, mitten unter der Woche, Dienstag und Mittwoch. Die sind komisch. Gulasch Programmiernacht. 30. Yay. Mai bis 2. Juni. Das ist Donnerstag bis Sonntag in, ich glaube, Karlsruhe oder so. Irgendwo da in der Ecke.
Ich glaube, ja. Karlsruhe.
Dann FOSGIS. Freie und Open Source Software für Geoinformationssysteme. Hochschule Rapperswil. 12. bis 14. Juni. Das ist Mittwoch bis Freitag. Dann gleich im Anschluss COSIN in der Villa Ritter in Biel-Bienne. 14. bis 16. Juni wäre das, Freitag bis Sonntag. Dann Ham Radio in Friedrichshafen für unsere Mobilfunker, Amateurfunker heißt das, gell? 28. Ja. bis 30. Juni, ist das ein Wochenende? Habe ich jetzt gar nicht geschaut.
Soweit ich weiß, ist es normalerweise immer am Wochenende, ja.
Dann sind wir auch schon im Juli, Anfang Juli die SIGINT, die etwas weniger technische Veranstaltung vom CCC, wo es mehr um Gesellschaft geht, 5. bis 7. Juli in Köln.
Wo es weniger um Technik und mehr um Politik geht beim CCC, wieso muss man das extra, ich meine...
Naja, es ist nicht ein zweiter Kongress.
Ja, okay, ja, aber mit dem Kongress... Ach, gut, ich sage jetzt mal lieber noch nicht, bis wir definitiv Mitglied sind. Weil das lässt auch noch auf sich warten, weil so bürokratische Prozesse, die dauern immer ein bisschen. Ah, ich mache das Mikrofon jetzt einfach mal zu.
ja, also Wendy hat jetzt sein Mikro zugemacht, damit er irgendwie nicht noch mehr verplappert. Und lacht sich jetzt einen ab. Ich weiß nicht, ob man es noch im Hintergrund hört. Ich mache hier mal weiter. Im Juli ist nicht so besonders viel los, aber Ende Juli geht es dann weiter mit Observe, Hack, Make, OHM, OHM, wie auch immer man sie nennen mag, dem großen Hackercamp, dem allvierjährlichen in Geestmarambacht. Ich kann das, glaube ich, nicht so richtig aussprechen. Irgendwo in Holland. Niederlanden. Mittwoch bis Sonntag, 31. Juli bis 4. August. Ah, immer diese Fremdsprachen. Und dann sind wir wieder zurück in der Schweiz. Und zwar momentan angesetzt auf 11. bis 18. August, Sonntag bis Sonntag, die DebConf 13, die Debian-Konferenz in Womakü am Neuenburger See. Parallel dazu, so mehr oder weniger, Sonntag bis Mittwoch, ist auch ein komischer Termin, JAPSI, die Yet Another Pearl-Konferenz Europe in Kiew in der Ukraine. Und Ende August, leider parallel, Bünzli Demo Days in Olten und die Frostcon 8 in St. Augustin bei Köln-Bonn. Jeweils das Wochenende um 24. und 25. August. Bünzli beginnt bereits am Freitag, Frostcon erst am Samstag. Und ich glaube, dabei lassen wir es jetzt auch mal. Du kannst dein Mikro wieder aufmachen.
Yay, ich darf wieder mitschwätzen. Juhu. Gut, ja, dann bevor wir in unser Thema, ins heutige Thema einsteigen, nämlich SSL und andere tolle Abkürzungen, machen wir zuerst noch ein bisschen Musik. Und jetzt muss ich da mal schauen. Es ist irgendwie da ein bisschen mühsam, weil ich bräuchte zwei rechte Hände, um das zu starten. Oder? Und ich mache jetzt mal den Fader auf und dann schauen wir mal, was passiert. Es passiert noch nichts. Nichts? Wahnsinn. ja, okay, dann klicke ich da jetzt mal drauf. Dann fährt es an spielen und dann kann ich den Regler aufmachen. Und dann hören wir Hyperversant mit Liberty Girl. Und da sind wir zurück beim Hackerfunk. Ja, heutiges Thema ist SSL oder lang heisst das Secure Sockets Layer, also irgendwas mit sicheren Socken oder so. ja, zum Glück haben wir den Fachmann da. Fabian, erklär mal, was ist denn SSL?
SSL, oder Secure Socket Layer, wie der Fenty schon gesagt hat, ist eine asymmetrische Kryptographie, die gebraucht wird im Internet für Kommunikation, einerseits zum Beispiel mit der Bank oder mit einem Webshop oder aber auch zum Mail abrufen oder ja,
Also
als Chat oder irgendwo, wo man halt gerne würde, Kommunikation verschlüsseln, damit nicht einfach jeder mithören kann.
Also alles, wo, ja, eben, wo man nicht unbedingt will, dass jemand noch Dritter kann mithören, mitlesen.
Genau.
Wenn ich jetzt die Sicherheitsnummern von meiner Kreditkarten oder irgendwelche Passwörter wie ABC123 über das Web oder respektive über das Internet schicken.
Ja. Mittlerweile ist es so weit, dass selbst Google-Suche und Google Maps und alles ist über HTTPS, also verschlüsselt. Damit im Prinzip.
Was hat das jetzt mit Secure Socket Layers zu tun, kurz das HTTPS?
HTTP ist der normale Zugriff auf die Webseite, unverschlüsselt, und das S steht für Secure oder für, weiß jetzt auch nicht einmal nachgeschaut, was genau heisst.
Also auf gut Deutsch, das S ist eine Abkürzung für die Abkürzung.
Das S ist für sicher oder für Secure.
Secure, ja.
Ja.
Und ja, HTTP ist Hypertext Transfer Protokoll, wie man das kennt, von seit Alters her.
Genau.
Eigentlich. Es gibt ja auch noch andere Protokoll, wo auch ein S könnte hinten dran haben. Ja,
diverse. Aber das kann im E-Mail-Verkehr einerseits beim Senden, SMTP gibt es mit S.
Also Simple Mail Transfer Protocol ist das.
Dann,
das ist das, wo die Mail-Server untereinander schwätzen.
Das ist das, was gebraucht wird, um Mails zu schicken.
Mhm.
Dann IMAP und POP3, wo man braucht, um Mail abrufen. IMAP, wo man auch Verbindung auf den Server macht und dort die Mails liest oder bearbeitet, und POP3, wo man die Mails abruft und abholt auf seinen eigenen PC.
Genau, sie hat dazu auch Hackerfunknummer irgendwas in den 20er, vor vielen Jahren.
Genau, und ja, jetzt zum Beispiel im IRC, wo wir brauchen, da, der macht auch SS, der kann normal IRC machen, unverschlüsselt, oder IRC über SSL, ist einfach auf einem anderen Port dann. Und so ist auch dort eine Kommunikation verschlüsselt, beziehungsweise es ist natürlich immer mit auch der Ding, am meisten Orten muss ich auch mit Benutzernamen ein Passwort anmelden, und das will man eigentlich nicht unbedingt im Klartext einfach so übers Netz schicken, weil, ja, dann kann einem, ja, es geht dann irgendwo in Diebstahl, oder man hat die Möglichkeit zum, wie sagt man so schön,
Identitätsdiebstahl?
Genau, ja, kann es Wort suchen.
Genau.
Also man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen, wie wenn man irgendwie seine Kontoauszüge auf einer Postkarte geschickt bekommt von der Bank.
Ja, in dem Sinne,
der PIN-Code von der EC-Karte.
Ja, zum Beispiel, ja. Wo man ja auch spezielle Dinge hat, wo man auch fast noch Zettel wegnehmen muss, dass man überhaupt kann lesen kann. Ja,
so. Das Ganze funktioniert mit asymmetrischer Verschlüsselung. Weil dazu gibt es auch einen Hackerfunk, auch schon länger her.
Okay, also du schnell zusammenfassen.
Ja, gerne.
Also ja.
Okay. Es ist primär immer, man braucht ein Schlüsselpaar. Man hat einen sogenannten Secret Key oder Private Key, wie man dem sagt.
Also ein geheimer Schlüssel.
Ein geheimer Schlüssel, richtig. Und man hat den Public Key oder einen öffentlichen Schlüssel oder das öffentliche Zertifikat, wie man dem sagt.
Ja, also ich habe mal eine Analogie gehört, dass quasi der öffentliche Schlüssel ist eine Art wie ein Vorhängeschloss. Da kannst du dich also wenn du jetzt irgendwie einem anderen du gibst einem anderen ein Schachtel und ein entsprechendes Vorhängeschloss, er tut das, was er will, sicher dir schicken, tut er ins Schachtel, macht das Schachtel zu, zu, hängt das Vorhängeschloss her, und nur du kannst es aufmachen, weil du hast den privaten Schlüssel, der dann effektiv der Schlüssel zu dem Vorhängeschloss ist.
Richtig,
so dass man sich das ein bisschen vorstellen kann.
Das ist das, genau. Und für das jetzt braucht es diverse Sachen. In dem Zusammenhang sind einige Abkürzungen im Umlauf. Also eins ist noch PKI, wo man oft hört. Public Key Infrastructure. Das ist eigentlich die ganze Infrastruktur oder das, was auch eine CA braucht, das ist Certificate Authority, nächste Abkürzung.
Das sind die Zertifikate ausstellen.
Die Zertifikate signieren und dann für den Gebrauch machen und so eigentlich vereinfachen, damit ein Webbrowser zum Beispiel weiss, wenn er auf die Bankseite geht, dass er der kann trauen und so. Jetzt technisch Detail, können wir da drauf eingehen noch. Es läuft immer so, das, was der Fenty vorhin gesagt hat, mit dem Verschlüsseln, mit dem Schachtel in dem Vorhängeschloss. Verschlüsselt wird mit dem öffentlichen Schlüssel. Und entschlüsseln kann man es nur noch mit dem Secret Key, also mit dem privaten Schlüssel. Private,
eben das, der Teil, das ist das, wo du nicht rausgehst.
Dann gibt es die andere Anwendung, ist die digitale Signatur, wo genau umgekehrt läuft. Ich tue mit meinem Secret Key oder mit dem privaten Schlüssel etwas signieren und ich kann es nachher mit dem öffentlichen Schlüssel oder mit dem Public Key kann ich es verifizieren und so feststellen, ob es wirklich vom Besitzer, wo der Privatschlüssel hat, signiert worden ist. Mhm. Und dem quasi sagt, ich habe das geschrieben oder ich habe das gemacht.
Also das eine kann man irgendwie sich, glaube ich, auch so vorstellen, als hätte man jetzt halt dann viele Schlösser gleichschließend. Mhm. Und derjenige, der zeigen will, dass er der Richtige ist, geht bei dem Schloss vorbei und schließt es auf.
Aha.
Also, so stelle ich mir das jetzt mit Schlössern vor.
Ja, ist jetzt eine Analogie zu finden für die Signatur.
Ja, der Fingerabdruck.
Es kann im Prinzip.
Oder deine Unterschrift, nicht? Wie ja. im wahren Leben auch.
Ja, es ist im wahren Leben ist es ein bisschen schwieriger, eigentlich. Weil entweder kennt man deine Stimme zum Beispiel und weiss, du hast das gesagt. Und so. Mhm. Und im Digitalen hat man natürlich wieder die Möglichkeit, dass man über CA, wo sagt, wir haben den identifiziert, das ist der und der, die und die Person, hat man dann die Möglichkeit, um über einen Dritten quasi verifizieren, dass das wirklich von dem kommt, oder? Mhm. Wenn man nicht vorher schon irgendeinen Kontakt gehabt hat oder sich den Schlüssel austauscht hat.
Das wäre dann sowas wie so ein notarielles Siegel oder sowas.
Ja. CA, CA ist...
Certificate Authority. Also es ist
eigentlich eine Stelle, wo darf...
Es ist ein technisches Ding, wo es ist in einer Art Master-Zertifikat, wo eine Kette daraus herausbilden kann, wo man nachher kann verifizieren kann, wie das genau geht. Wir tun das gerade erklären jetzt. Mhm. Also jetzt zum Beispiel die Verbindung auf den Webserver, wenn wir mal, das kommt nachher drinnen vor. Wenn jetzt der Browser Verbindung, also sei das der Firefox oder auch Internet Explorer, Safari, was es noch alles gibt, Verbindung auf einen Webserver macht, dann schickt der Webserver zuerst mal seine Zertifikatskette. Das heisst, er schickt sein öffentliches Zertifikat mit dem Pfad bis zu der Root-CA, zu der Wurzel-CA, also zum Wurzelzertifikat. Dass er die Kette hat und der Browser hingegen, der hat wieder die Root-Zertifikat schon drin.
Das heisst, also er hat den öffentlichen Schlüssel davon.
Den öffentlichen Schlüssel, ja. Von der Route und kann so eine Kette verifizieren, das ist das eine. Der Browser, aber so weiss er noch nicht, ob wirklich der Webserver, den er ins Schwätz mit dem ist, den er erwartet, also zum Beispiel die Bank. Was der Client dann macht, ist, er nimmt eine Zufallszahl, schickt die einem Webserver und der Webserver tut die signieren mit seinem privaten Schlüssel und gibt die so wieder im Browser zurück und der Browser hat so jetzt die Möglichkeit zu prüfen, ob der Webserver wirklich den privaten Schlüssel hat zu dieser Zertifikatskette, die er geliefert hat. Das ist ein Teil. Er weiss dann aber noch nicht, ob er auch wirklich mit dem richtigen Webserver schwätzt. Also zum Beispiel mit www.hackerfunk.ch. Wenn wir jetzt dort HTTPS würden machen.
Ja gut, das
ist irrelevant.
Hat's nicht, ja, ausser die Leute, wenn die irgendwie einen verschlüsselten Kommentar schreiben können.
Wo man nachher öffentlich kann lesen.
Wobei, ich ehrlich sagen, da ist es ein eine Kostenfrage.
Aber wo man nachher kann öffentlich lesen kann, von dem her ist es ja egal.
Eigentlich. Ja.
Ja. Nein, was im Zertifikat innen, wo der Browser bekommen hat, sind noch mehr Sachen drin. Dort ist noch in einem sogenannten DN oder Distinguished Name. Das ist X500. Das ist auch wieder ein Standard, wie man so Namensbäume deklariert. Das können noch viel abkürzen.
Standards sind was Tolles. Gibt es genau. So viel davon.
Man kann sich den aussuchen, der einem passt. dort drinnen sind eben die Informationen, unter anderem ist jetzt bei einem Serverzertifikat ist der Hostname noch drin, also www.hackerfunk.ch. Plus noch weitere Informationen, wie lange ist das Zertifikat gültig, wer hat es ausgestellt und ja. Und über die Zertifikatskette kann nachher der Browser so eigentlich verifizieren, ob er auf der richtigen Seite auch gelandet ist, also ob der wirklich das richtige Zertifikat serviert.
Also CA sagt quasi, das Zertifikat also ist quasi wie ein Aussenstehende, Nein, das ist ja falsch formuliert. Aber CA sagt dann eigentlich, das Zertifikat, wir bezeugen, dass das Zertifikat zu www.hackerfunk.ch gehört.
Richtig, ja.
Oder,
also so ein bisschen was wie ein Ausweisaussteller also, oder ja. ID-Aussteller.
Ja, schlussendlich, ja. Kann man so anschauen. Ich meine, du gehst da auf Gemeinde und die machen dir eine ID. Ja, wenn du nicht schon vorher einen Ausweis gehabt hast, müssen sie halt irgendwie herausfinden, wer du bist und sie bezeugen dann nachher mit der Idee, dass du bist, oder?
Gut, wie man CA wird, ich glaube, das Fass machen wir besser nicht auf. vielleicht in einer anderen Sendung mal. Aber wer ist denn, was gibt es denn so für CAs, so typischerweise? Sind das Firmen oder,
das sind,
oder Staat? Ist das eher staatlich? Oder?
Das ist unterschiedlich, das sind Firmen, das können staatliche Institutionen sein. Das können Telekommunikationsanbieter, das kann irgendwas sein, das ist echt vielseitig. Ein normaler Browser hat von Haus aus ein ganzes Rudel an sogenannten Root-Zertifikaten drin. Dann gibt es Zwischenzertifikate, das heisst, das sind oder Zwischen-CAs. Das sind spezielle Zertifikate, die von einer Root-CA signiert worden sind, aber selber auch wieder dürfen Zertifikate ausstellen. Und so gibt's
so kommt dann so eine Kette zustande.
So kommt Kette zustande, hat mit dem Grund, dass man eigentlich das Root-Zertifikat bzw. den Private Key, also den Secret Key vom Root-Zertifikat, den will man nicht online verfügbar haben. Das heisst, ein CA, der vernünftig betrieben wird, hat den offline irgendwo auf einer Bank oder so.
Oder einem Safe, oder?
Auf einer Bank Safe, ja. Die müssen auch dort vorbeigehen, eine Signatur machen, wenn sie so eine Zwischen-CA ausstellen wollen, eine neue. Das heisst, auch ein CA selber hat im Betrieb eigentlich eine Zwischen-CA, wo sie braucht, um nachher ein Endkundenzertifikat zu signieren. Und so ist eigentlich gewährleistet, dass der Master Private Key recht gut geschützt ist und nicht einfach so irgendwo verfügbar ist. Das andere ist, das Zertifikat zu dem Private Key von der RUCA, der ist in der Browser drin. Und das ist eigentlich ein Zertifikat, wo möglichst lang gültig sein sollte. Das kann man nicht einfach von heute auf morgen wechseln. Weil sonst können die Leute das nicht... Also es braucht halt auch wieder, bis die Leute den Browser aktualisiert haben und dann das
drin ist. Ja,
die Zertifikate
sind... Ja, soll es Leute geben, die immer noch mit Internet Explorer 6 umsurfen oder umsurfen müssen?
Beim Windows ist es ein bisschen anders. Jetzt ist der Zertifikat-Store oder der Trust-Store, wie sie dem sagen, ist im Windows drin. Das heisst, er kann über Windows-Update eigentlich aktualisiert werden. Es ist beim Firefox halt anders. Jetzt ist es halt im Browser drin. Das ist der Unterschied.
Aber es birgt gewisse Risiken.
Das ist richtig,
ja. Und ja, über die wollen wir auch noch ein bisschen reden.
Richtig, ja. Und aber wenn wir jetzt rein von wer kann Zeug ausstellen, es gibt gemäss dem SSL-Observatory, das ist von der Electronic Frontier Foundation, die das analysiert haben, etwa 650 Organisationen, die in einem Browser per Default drin sind. Ja, wo man eigentlich vertraut. Und es hat dort teilweise recht interessante Sachen. Das sind die grossen Bekannten wie Tate und Verisign, die heute zusammengehört. Komodo, es ist aber auch eine deutsche Telekom oder eine Stadtverwaltung von einem Dörfli in England oder ja, Walt Disney oder Post Hongkong.
Ja, oder die Schweizer Post auch, oder?
Die Schweizer Post auch. In der Schweiz gibt es zwei CAs, wo die Endkunden mehr oder weniger direkt überkommen, das ist Swissign und Quo Vadis. Dann hat Swisscom noch eine CA, wobei dort weiss ich nicht, wie aktiv dass die sind, direkt so für Endkunden. Und dann hat es BIT noch, also das Bundesamt für Informatik, wo auch eine eigene RUCA hat, die auch vorhanden ist, soviel ich weiss. Aber die brauchen sie nur für eigene Sachen.
Und dann gibt es aber auch noch staatliche Stellen, die so Zertifikate ausstellen.
Über die Post.
Ja, Post ist nicht staatlich, ist privatrechtliche Firma.
Ah, okay.
Eigentlich, also mindestens der CA-Teil. Es ist einfach eine hundertprozentige Tochterfirma von der Post, aber es ist eigentlich eine normale privatrechtliche AG. Und so. Ja, amtliche Stellen, es geht, also mein Fall, wo wir da dann darauf einkommen, von diesen Disasters, ist auch der Staat involviert gewesen, indirekt, weil er von dieser CA die staatliche CA betrieben hat, die sie für Eigenbedarf oder für staatliche Sachen genutzt haben. Wo aber die Infrastruktur halt eine dritte oder eine Firma halt betrieben hat. Ja.
Also Outsourcing sozusagen.
Ja, klar. Ja. Ja. Der Aufwand für eine CA zu betreiben ist recht hoch. personell wie auch technisch. Und ja, das tut man vielleicht besser auslagern, wenn man es nicht selber machen will.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was von...
Dass da irgendwo Here Be Dragons. Gut, ich würde sagen, wir machen zuerst mal ein Stück Musik und dann schauen wir mal an, was da schon alles für Schiffwracken umeinander liegen.
Genau.
Jo.
Jetzt muss ich da also klicken und spielt das. Wir hören den Fresh Body Shop mit Wizard.
Und auch die Musik kommt von USB.
Ja. Wer USA sagt, muss auch USB sagen. Und da sind wir wieder zurück beim Hackerfunk. Thema ist Verschlüsselung, Secure, Sockets, Layer und ja, vor allem, was da alles kann schief gehen. Aber jetzt zuvorher zu der CA, also habe ich noch eine Frage. Und zwar, wer entscheidet denn bei den Browser oder jetzt bei Windows ist Microsoft, wird es wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht. Aber wer entscheidet denn, welche Zertifikate von diesen CAs aufgenommen werden und welche nicht?
Schlussendlich entscheidet der Browserhersteller, also bei Firefox ist es Mozilla oder beim Internet Explorer ist es Microsoft. Die entscheiden eigentlich, was sie aufnehmen, beziehungsweise ein CA muss sich manchmal auch mit Geld einkaufen, damit sie die Prüfung gemacht werden. Also der Browser geht prüfen, macht die CA ihre Arbeit richtig. Das heisst, haben sie ja super dokumentiert, wie sie die ganzen Vergabeverfahren machen. Wie sie den ganzen Betrieb machen und alles, das muss ein CA öffentlich dokumentieren. Und das kann man auch bei jeder CA abrufen, die Dokumente. Die sind teilweise recht mühsam zum Lesen, sie sind immer in Englisch verfasst und teilweise auch nicht einfach. Und der Browserhersteller oder der Betriebssystemhersteller prüft das, lässt teilweise auch über Dritte ein Audit machen. Das heisst, der CA muss ein Audit über sich anlassen. Und wo Leute wirklich vor Ort gehen und halt prüfen, ob die Prozesse eingehalten werden und Stichproben quasi auch macht, ob das Zeug auch korrekt rum ist, ob alle Dokumente da sind, die man gebraucht hat, um das Zertifikat zu signieren und so weiter. Und so tut natürlich der Browser das Zeug aufnehmen. Und ja, wenn dann halt Zeug bekannt wird, das nicht schön ist, dann tun sie einem auch wieder rauskippen.
Da kommen wir jetzt dazu.
Genau.
Es ist so quasi... Atomkraftwerk im Internet. So ein bisschen. Ja. Es funktioniert lang gut. Aber wenn es klopft, dann klopft es zum Teil ziemlich übel.
Richtig, ja. Also es hat jetzt, gehört noch ein bisschen zu der Frage von vorher, es gibt das CAB-Forum oder CAP-Forum, das ist CA und Browser-Forum, das ist also eine Vereinigung von der grösseren oder von allen CAs und von den Browser- und Betriebssystemherstellern, wo sie sich auch die Regeln alle wieder ausdiskutieren. Und
so eine Art Interessensgemeinschaft.
Ja, richtig. Und auch bestimmen, wenn sie auf spezielle Sachen müssen, eingehen müssen, was machen wir. Also, ja.
Okay.
Und so. Ja, aber jetzt zurück zum Thema. Es sind
ja
in den letzten 2 Jahren plus minus diverse grössere bis kleinere Einbrüche und oder Umfälle von CAs bekannt wurden. Am längsten zurück ist der Fall von der Komodo. Das ist eine britisch-amerikanische CA. Das ist im März.
Von einer Firma?
Das ist eine Firma, ja. Das ist ein kommerzieller Zertifikatsanbieter oder Signier, wenn man so sagen will. Das war im März 2011. Komodo ist scheinbar so aufgebaut, dass sie diverse Wiederverkäufer haben, regional in den Ländern und so. Und über so einen, nämlich der italienische Ableger, dem seine Infrastruktur ist gehackt worden, weil es nicht super geschützt war. Und es sind darüber nachher Zertifikate ausgestellt worden für Yahoo, für Google Mail, Skype, Microsoft Live und Add-ons Mozilla.org zum Beispiel.
Also am Schluss ist dann wirklich Identitätsdiebstahl.
Richtig,
hat ja stattgefunden jetzt für die ja, namhaften Firmen.
Für die namhaften Firmen.
Google und Yahoo und Microsoft. Ne? Microsoft ist auch dabei. Ja,
ja, Microsoft Live ist auch dabei. Das, ja, glaub, heute geht das ganze Microsoft Logins glaube ich drüber mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ja.
Also Hotmail und so?
Ja, ich glaube, das läuft mittlerweile eh alles übers Live. Aber ja. Das allein ist ja noch nicht so tragisch. Ich meine, er hat jetzt Zertifikat für Hostnamen können machen, wo er nicht hat. Solange nichts anderes im Internet kaputt ist, passiert noch nichts. Das heisst, wenn der normale Benutzer da daheim, also im Internetanschluss, auf die Webseiten geht, wird er das richtige Zertifikat bekommen und nicht das gefälschte, ich sage das gefälschte Zertifikat. Es sieht dann anders aus, wenn natürlich ein Land oder eine Regierung dahinter steckt, wo Absichten hat, um seinen Bürger auszuhorchen.
Also meinst du, wenn jetzt zum Beispiel Pakistan mal wieder auf die Idee kommt, sie könnten die Route zu YouTube verbiegen, weil da irgendwo halt ein unartiges Katzenvideo zu sehen ist.
Genau. Und so kann natürlich ein Regime, das seine Bürger kontrollieren will, das Internet entsprechend verbiegen, dass sie nicht mehr draufkommen und dann solche Zertifikate nutzen, um den Endbenutzer quasi transparent, ohne dass der merkt, dass er eigentlich wo falsch ist, landet, Daten abzugreifen, weil sie ja dann den privaten Schlüssel dazu haben und können entschlüsseln, was er dort eigentlich mit Google Mail oder mit Yahoo oder irgendwas kommunizieren will. Und dann hindurch, dass wenn nicht auffällt, dass mittel die Verbindung nochmal wieder aufbauen und neu verschlüsseln und dann mit dem rechten Zertifikat beim selber schwätzen.
Ja, das ist das sogenannte Man-in-the-Middle-Attack.
Genau,
Attack, ja.
Das ist eine Man-in-the-Middle-Attack.
Auf Deutsch Mann in der Mitte, oder?
Genau.
Der dritte Mann.
Einer, der halt zwischen denen den Verkehr wieder entschlüsseln kann, weil er eben mit dem geklauten Zertifikat eigentlich einen Privatschlüssel dazu hat. Nachher wieder kann verschlüsseln, damit es am Ende gleich sauber ankommt und eigentlich alles funktioniert aus Sicht des Benutzers.
Übel, ja. Und das merkt man dann ja eigentlich nicht.
Ja.
Ja.
Aber wenn er ein Zertifikat hat, das aus einer CA ist, wo das halt im Browser bekannt ist und die Kette kann prüfen und stimmt alles, dann merkt man das nicht. Und weil der Hostname dann stimmt, ist der Browser auch zufrieden, oder?
Ja.
Und er merkt nicht, dass er auf eine falsche IP-Adresse verbogen wird, wo dann eben seine Traffic auseinandergenommen wird. Der Angreifer dort ist scheinbar aus dem Iran.
Iran.
Aus dem Iran gewesen, hat den Betreiber von der CA verspottet und hat gesagt, er werde noch weitere Angriffe auf die SSL-Infrastruktur machen. Er hat auch irgendwie behauptet, er hätte eine von diesen Verschlüsselungen können knacken, was aber bis heute nicht belegen konnte. Das war so das. Was dort passiert ist, sind glaube ich nicht wirklich einzelne Zertifikate gewesen. Das heisst, Browserhersteller haben reagiert, haben die nachher auf eine Sperrliste da und die werden nicht mehr akzeptiert, wenn man jetzt ein Zertifikat serviert bekommt mit dem Browser. Dann heisst es gerade, das sei ein ungültiges Zertifikat und der Browser gibt entsprechende Fehlermeldung aus und macht auch die Verbindung nicht. Es ist dann eine Weile gegangen, bis im ein paar Monate. Im Juli, August ist ein Einbruch passiert bei DigiNotar. Das ist ein holländischer Zertifikatsprovider. Das ist unter anderem hat DigiNotar eben auch für den Staat von Holland eine CA betrieben. Das ist das, was ich vorher angetönt habe. Dort haben sie am 19. Juli den Einbruch festgestellt gehabt. Haben gemerkt, dass ein paar unrechtmäßige Zertifikate gemacht sind worden und haben die zurückgezogen. Es ist dort scheinbar auch ein Zertifikat für stern.google.com gemacht worden, sogenanntes Wildcard-Zertifikat. Das heisst, sie haben relativ grosszügig können Dienste bei Google abfangen.
Also das heisst, sie können irgendwelche, also jetzt www.google.com oder ftp.google.com
oder maps.google.com
plus Google.com, wo es dann interessant wird, weil du dann Anmeldedaten darüber gibst und so.
Ja.
Und was halt alles ist. Also.
Genau.
Sie haben aber diverse Zertifikate übersehen an diesem Zeitpunkt. Das sind unter anderem auch sogenannte EV-Zertifikate oder Extended Validation Zertifikate darunter gewesen.
Was heisst das?
Das sind die Zertifikate, wo eine CA viel mehr prüft beim Anbieter. Im Gegenzug wird nachher, wenn man auf die Webseite geht, oben dann auch der Firmenname eingeblendet und mit einem grünen Balken und so. Jeder Browser macht es ein bisschen anders. Banken und so, die setzen natürlich drauf, weil da kann man sich da sieht man gerade, mir ist bei der Bank. Es heisst dann halt Bank Hackerfunk AG, das wenn das die gibt, oder?
Sind wir auch noch Bank?
Ja, ich will jetzt nicht für einzelne Banken Werbung machen, darum neutral.
Hackerfunk Bank.
Genau. Und so ist einfach, sieht der Benutzer gerade, ah, ich bin wirklich dort. Und bei dieser Firma ist nicht nur der Hostname identifiziert, sondern auch die Firma, die den Hostname betreibt oder die Domain betreibt.
Also, dass es die Firma wirklich gibt und nicht irgendwie
eine
Firma Ramsch und Company, die Prospekt schickt, sie haben gewonnen, so irgendwelche windigen
Also, das geht. Es wird schon, es kommt ein bisschen darauf an, welche Art, es gibt vor allem in Amerika gibt es Möglichkeiten, dass du kannst auf deine grüne Wiese rausstehen und sagen, ich gründe jetzt die Firma XY und dann existiert die.
Das ist ungefähr so, wie der Schweiz ein Verein gegründet wird.
Richtig, ja. Hm. Wo sie eigentlich auch nichts Amtliches braucht.
Ja.
Richtig.
Ja.
Was das Zertifikat schlussendlich einfach belegt, ist, dass die Firma, die sich als mit dem Namen ausgibt, die Domain auch gehört. Klar, das ist bei einer Bank und so oder in der Schweiz mit Firmen über das Handelsregister ist das prüfbar. Man geht dann auch über öffentliche Verzeichnisse, also Telefon zum Beispiel, überprüfen und man macht auf dem Weg, läutet man auch die Firma an, verlangt nachher die Person, die den Antrag unterschrieben hat und. Also es ist eine sehr komplexe Sache und man geht schon ein bisschen tiefer graben und nicht einfach nur...
Und findet auf verschiedenen Ebenen statt.
Richtig, ja. Also aber über Verzeichnis von Dritten schauen, gibt es die Firma wirklich, ist die dort, erreiche ich die
eigene Person? Moneyhouse und PricewaterhouseCoopers oder wie die alle heißen.
Ja, so Sachen kann man auch
beiziehen. Je nachdem, so, ja. Ja.
Das ist so das.
Okay.
Ja,
also das habe ich gesagt, also so besonders sichere Zertifikate hat es auch gefälscht gegeben.
Ja, richtig, ja, das im China auch. Es ist dann ein paar Wochen später, sind die verwendet worden im Iran für eine sogenannte Man-in-the-Middle-Attacke, die wir vorhin schon angesprochen haben, gegen Google-Mail-Nutzer. Dort ist es nachher auch aufgefallen, weil Google hat kurz vorher in ihrem Browser im Chrome innen das sogenannte Certificate-Pinning eingeführt. Das heisst, sie geben ihrem Browser mit Seriennummern und Fingerprints von dem Zertifikat, die sie verwenden auf der eigenen Seite und so eigentlich ohne dass sie die Zertifikatskette und alles können prüfen, merken sie, ob sie auf der richtigen, ob sie ein eigenes Zertifikat bekommen oder nicht. Und so ist es aufgefallen, wenn nämlich dann ein Benutzer mit dem Chrome gemerkt hat, da ist etwas schief, weil der Chrome entsprechend eine Fehlermeldung produziert hat. Auf das aber hat man dann gemerkt, dass das Ausmaß ein bisschen grösser ist als die paar Zertifikate, die sie gefunden haben. Sie haben dann die Firma Fox IT beizogen, um das Ganze analysieren und die Systeme auch prüfen von ihnen. Sie haben dann in dieser Analyse herausgefunden, dass etwa 500 Zertifikate rum sind, die fälschlich, also wo so ausgestellt worden sind. Es ist so weit gegangen, dass aber Zertifikate rum sind, wo die CIA nicht einmal gewusst hat, dass die draussen sind. Das heisst, der Angreifer hat auf den System die Spuren wieder verwischt, hat Einträge wieder gelöscht. Das heisst, die CIA hat gar keine Chance gehabt, zu merken, dass da Zertifikate signiert worden sind, wo sie nicht offiziell signiert haben und haben nicht einmal gewusst, dass die signiert worden sind. Oder? Das heisst, das Dilemma wird dann noch ein bisschen schlimmer.
Und im Prinzip DigiNotar ist dann nach der Aktion mehr oder weniger aus den Browsern komplett rausgeschmissen worden.
Ja, das aber haben die Browser natürlich dann die CA entfernt und es geht dann natürlich im Endeffekt so weit, dass aber die Firma halt der Vertrauensverlust ist da. Also den kann man nicht mehr flicken. Gibt
es die Firma überhaupt?
Die Firma ist Konkurs gegangen.
Ja.
Es ist ein bisschen ein Dilemma, weil einerseits haben sie noch aber die staatliche CA betrieben und dort hängen. Das ist teilweise wird das eben auch für Maschinen-Maschinen-Kommunikation verwendet, so Zertifikat. Und dort hat der Staat dann darum gebeten, dass sie das Abteil weiter betreiben. Einfach weil es zu aufwendig ist worden, um das abstellen. Ich meine, man muss schon sehen, wenn man eine CA abstellen muss, oder eben sie aus dem Browser verschwindet, wenn sie aus dem Browser verschwindet, ist es eigentlich schon passiert. Dann hat es einen Haufen Webshop und oder Banken oder Dienstleister, die dann per sofort eigentlich zwar HTTPS-Webseiten betreiben,
ja, aber
kommt, der Browser sagt, das ist nicht mehr sicher.
Es kommt der Hinweis, man hat nicht können überprüfen, ob das Zertifikat wirklich von dem...
Ja, es, ist also, es ist, wird ja nicht mehr als gültig anerkannt. Das ist wie wenn man auf einem eigenen Webserver, also Techis unter euch, halt ein sogenanntes Self-Signed-Zertifikat macht, wo sie wissen, das habe ich gemacht, da habe ich den Private Key oder eben mir im Browser importieren, also das Zertifikat und gut ist.
Ja, also www.cccz.ch, also der CCC Zürich zum Beispiel, hat das.
Ja.
Weil, ja, lohnt sich jetzt nicht, dort dann irgendwie ein Zertifikat zu kaufen, sondern man will halt einfach Verschlüsselung und nimmt an, dass der Hacker, so, also die Interessierten halt so weit selber können noch herausfinden. Ja.
Jetzt machen wir noch einen kurzen Ausschweif, weil schlussendlich der Browser oder auch hat die Möglichkeit, um auch noch zu prüfen, ob ein Zertifikat zurückgezogen worden ist. Ich habe vorhin erwähnt, man kann das Zertifikat zurückziehen. Mhm. Es kommt dann auf eine Liste von gesperrten Zertifikaten, also jetzt von der CA. Der Browser hat zwei Möglichkeiten, um die zu überprüfen. Einerseits über eine CRL, ein Zertifikat Revocation List, oder über OCSP, das ist Online Certificate Status Protocol, online direkt zu prüfen, ob das Zertifikat zurückgezogen wurde oder nicht. Das Problem kommt jetzt dort, er checkt, also beim OCSP checkt er eigentlich nur, ob es zurückgezogen wurde oder nicht. Das heisst, wenn die CA nichts weiss, also sie sagt nicht, ob es ein Zertifikat gibt oder nicht, sondern sie kann nur sagen, es ist zurückgezogen worden oder nicht.
Also das heisst, wenn CA, also jetzt gerade bei DigiNotar, wenn jetzt einer kommt mit irgendeinem gefälschten Zertifikat, wo die CA nicht weiss, dass das überhaupt rausgegeben worden ist, dann nachher sagt sie einfach mal, ja, wird schon stimmen.
Es ist so nicht als Druckzug gemeldet oder vermerkt. Oder so, ja. Also muss es gültig sein.
Es wäre eigentlich schlauer, wenn es umgekehrt wäre, oder?
Wäre schlauer, ist halt aufwendiger, weil du musst dann in einer doch grösseren Datenbank Lookups machen, welche Zertifikate sind draussen. Eine CRL oder eine Liste von Gesperrten ist kleiner, ist schneller abgefragt, oder?
Ja.
Und die Anfrage ist immer individuell und ist auch signiert und aufwendig, ist klar, ja.
Ja, es ist aber eben, wie wir gesehen haben, ein gewisses Risiko.
Richtig. Die Fox IT ist nachher hergegangen und hat mit DigiNotar zusammen einen OCSP-Responder gebaut, der andersrum funktioniert. Und so haben sie eigentlich dann noch herausgefunden, welche Zertifikate das alles noch im Umlauf sind, wo sie nichts wissen davon. Weil dann plötzlich halt Anfragen gekommen sind für Zertifikate und das so haben auch können mitloggen und mitprotokollieren. Sie haben dann auch Zeug gefunden, wo darauf hingewiesen hat, dass das der gleiche Einbruch oder der gleiche Einbrecher war wie bei Commodore. Also, und auch von Spuren, die sie gefunden haben oder wo der Angreifer teilweise dann nicht, der probiert immer seine Wege zu verschleiern über diverse Proxys zum Zugreifen auf das System. Und zwischendrin hat er es halt gleich mal direkt gemacht und der Weg hat auch wieder zurück in Iran geführt. Das ist ja dort nachher auch verwendet worden. Von dem her eigentlich, ja. ziemlich klar gewesen, wo, was die Absicht ist. Ja.
Und vielleicht kurz noch, es gab auch noch, gab ja noch einen dritten Fall.
Ja.
Und im Gegensatz zu den schon genannten war das aber irgendwie eher so schlicht einfach ein, sagen wir mal, ein Patzer, ein Fehler.
Ja.
Und kein Einbruch in dem Sinne, sondern richtig, da hat jemand rumexperimentiert und die Experimente sind sozusagen nach draußen gelangt.
Das ist kürzlich gewesen, also Weihnachten, 24. Dezember, bei Türk Trust, türkische CA. Die haben irgendetwas Umbau am System gemacht. Die haben Daten, also Konfigurationsdaten übernommen von ihrem Testsystem und haben dann zwei Zertifikate ausgestellt, die eigentlich sollen normale End-User-Zertifikate sein, aber dann plötzlich das Flag gehabt, dass sie eigentlich CA sind. Und einer von denen hat dann das aus irgendeinem Grund auf so einen transparenten Proxy-Server da bei sich intern in der Firma und das ist gegangen. Und es ist dann aufgefallen. Und dort hat man jetzt einfach, die Browser sind dann reagiert, haben dann die zwei Zertifikate eigentlich, die aus Versehen als Zwischenzertifikat gelaufen sind oder als Ausstellerzertifikat halt gesperrt. Und das war eigentlich gegessen, das Problem. Mm-hmm. Also Türk Trust ist noch da, die sind noch rum. Und dort ist auch nichts weiter kompromittiert worden. Nichts. Das war wirklich ein dummer Konfigurationsfehler, der sich dann halt zu dem gegeben hat. Mm. Das ist so das.
Ja. Aber es zeigt auch, dass die CAs doch eine ziemlich hohe Verantwortung tragen.
Das auf jeden Fall, ja. Das ist schon so. Jetzt, was mache ich als Anwender, wenn ich mich davor schütze, dass ich so gefälschte Zertifikate einlaufe?
Ja, du hast noch etwa 7 Minuten.
Ja, das lange knapp.
Sonst machen wir nochmal eine Sendung.
Genau. es gibt diverse Projekte, Ideen, wo wir sind. Eins ist das Konvergenz und es gibt noch den Axelab von etwas anderes, wo über sogenannte Notariat geht. Das heisst, der Browser geht dann quasi bei mehreren anderen extern fragen, ob das Zertifikat für die Webseite auch wirklich das ist, was ich jetzt bekommen habe. Das ist eins, wo man relativ sofort davon nutzen könnte. Der Nachteil dabei ist ein bisschen, ich kann natürlich nachher jedem dem Notariat sagen, wo ich her surfe. Das heisst, jeder von denen weiss nachher, dass ich auf Bankwebseiten gehe. Das ist halt aus Sicht von der Privacy nicht so schön. Dann gibt es noch das Projekt DANE, D-A-N-E, von der Internet Engineering Task Force, DNS-Based Authentication of Named Entities.
Mhm. Also IETF, das sind die, die Standards verabschieden oder diskutieren und dann verabschieden.
Ja, richtig. Ja.
Irgendwie Internet Engineering Task Force heißt das, also die.
Ja, genau.
Dort geht es darum, dass man spezielle DNS-Einträge macht, wo man nachher, wenn man auch noch DNSSEC nutzt, natürlich für, signiert sind und man so kann verifizieren, ob das Zertifikat zu der Webseite passt. Dann gibt es das Firefox Add-on Certificate Patrol. Das kann man sich im Browser installieren. Das merkt sich, wenn man das erste Mal auf die Seite geht, fragt einem, also man kann es einstellen, dann fragt es einem, kann man sagen, ja, das Zertifikat ist okay. Wenn man nachher zum Beispiel im Ausland ist und mit seinem Laptop wieder auf die Bankwebseite geht und er plötzlich reklamiert, dass halt ein anderes Zertifikat ist, weiss man, oh, da ist etwas nicht gut. Wenn er nichts sagt, dann ist es okay, dann hat er das richtige Zertifikat wieder bekommen, wie letztes Mal schon. Also, der merkt sich das Zertifikat, er lernt vorweg. Das heisst, man muss zum ersten Mal wirklich schauen, kann es sein, ist es realistisch, dass das richtige Zertifikat ist. Also wenn es zum Beispiel plötzlich von der Bank da ein Zertifikat von irgendwie einer CA ausgestellt worden ist irgendwo in Südamerika, dann ist es vielleicht nicht mehr richtig. Wenn es einer von den bekannten Grossen ist oder ein Schweizer, dann kann man davon ausgehen, dass es stimmt. Das sind dann Sachen, die man gleich selber muss prüfen muss. Das ist so das. Das andere, was man könnte machen, ist, man kann im Browser hineingehen und von diesen Root-Zertifikaten, die hat die rausgehen, die man weiss, die brauche ich nicht. Also halber von fremden Ländern. Oder deaktivieren. Es wird dann halt unter Umständen schwierig, wenn man, je nachdem, wo man hinsurft und so. Man kann also sicher das Risiko reduzieren. Das ist so das. Mhm. Ja. Das ist so das.
Also das, was ich vorhin noch, also was ich noch kenne, ist ein Firefox-Plugin, das nennt sich Perspectives. Aber das funktioniert ungefähr auch so. Es fragt halt im Internet eine Ladung Server nach, die verteilt sind und alle mehr oder weniger die gleichen Daten haben. Ja, im Prinzip wie bei Konvergenz, wo es halt auch nachfragt, ob das so sein soll.
Es ist halt aus meiner Sicht immer so das Dilemma mit den Preisen.
Ja.
Oder?
Ja.
Stichwort Nachfrage und Server abfragen. Schon im Vorgespräch noch etwas gesagt wegen RC4 und das Ding heisst Beast-Attacke.
Ja, das habe ich eigentlich dann. Im SSL werden sogenannte Ciphers verwendet, also Verschlüsselungsmechanismen oder Algorithmen. Und die sind halt auch, RC4 ist relativ alt, das ist irgendwie 1984, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also aus Internetpolitik.
30 Jahre, was Ewigkeit ist.
Und jetzt, dort gibt es Möglichkeiten mittlerweile, dass man halt das unter Umständen kann mit einfachen Mitteln heute, oder relativ einfachen Mitteln kann entschlüsseln, das heisst, die Verschlüsselung ist nicht mehr so sicher. Dort kann man einerseits im Browser halt sagen, man kann gewisse Ciphers deaktivieren. Oder auch Web-Server-Seite kann man das halt einschränken. Das ist halt immer auf beide Seiten eigentlich. Also als Serverbetreiber kann man es steuern, damit es besser wird. Als Benutzer kann man es auch steuern.
Also. Jetzt gibt es aber Server, die das immer noch benutzen. Und aus Gründen.
Ja. Dann kann man im Firefox About Config nach RC4 suchen und die auf False stellen und dann ist es schon besser.
Okay, aber warum benutzt man das dann immer noch?
Es hat ein bisschen das Ding halt, Verschlüsselung kostet immer Rechenzeit, Rechenleistung.
Also beim Server?
Beim Server und beim Client gleich viel eigentlich, weil es wird nachher eine symmetrische Verschlüsselung ausgehandelt, wenn die Verbindung mal steht.
Mhm. Ja gut, aber jetzt bei einem Server, wo irgendwie tausende von Anfragen kommen, macht es wahrscheinlich ein bisschen mehr aus.
Richtig, ja. Und darum tut natürlich der Browser gibt eigentlich dem Server eine Liste vor und sagt, ich habe die und die Ciphers, die ich kann. Und tut natürlich einen vernünftigen zuerst sagen. Und der Server sollte eigentlich den wählen. Jetzt kann man es aber im Serverseitig übersteuern und sagen, ja, gib es in dieser Reihenfolge raus.
Mhm.
Und der Erste, der dann halt matcht, und wenn der Server sagt, ja, ich will zuerst RC4, dann gibt es eine RC4-Verbindung. Und aber die Frage von der Rechenleistung, die serverseitig nötig ist, so ein Haufen Clients, sei das Google, sei das Facebook oder was auch immer.
Das war ja auch im Prinzip das Rechenzeitproblem, war ja auch einer der Gründe, warum lange Zeit viele Seiten nicht per Default Verschlüsselung angeschalten haben.
Ja, oder noch früher ist es auch so, dass GZIP, also Komprimierung, nicht benutzt worden ist, aus dem gleichen Grund.
Ja.
Aber heutzutage ist Rechenzeit
wirklich
teuer.
Ja, fragt also, sich dann halt, ja. Oder? Ich meine, wenn du siehst, wie viele Hits das Google oder Facebook oder so hat,
ja, gut,
sie müssen einfach mehr Infrastruktur herstellen, weil die Rechenleistung, auch die ist irgendwann endlich, oder?
Man muss das Problem mit Hardware bewerfen.
Genau. Ja, das ist so das. Also jetzt trotz allem, was da passiert ist, halt an diesem Unfall, so ein Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, ganz kurz.
Ja.
Ja.
Ja. Ah, oh, das wär's, okay.
Nein, er wollte was sagen.
Ja, dann red.
Ja, eben Schlusswort. Sorry. SSL ist grundsätzlich sicher und ist eine gute Sache und wichtig, man soll es brauchen. Es verhindert, dass eben ein Dritter mithören kann. Und man muss sich halt, man soll nicht einfach allen Bildern vertrauen, man soll sich halt gewisse Tools zu Hilfe nehmen, wie jetzt eben die Alternative, die wir da erwähnt haben, um sich ein bisschen besser schützen, das Add-on und so. Ja,
ja, und so dann möchte ich noch Danke sagen an den Fabian. Er war definitiv der Gast bei uns im Hackerfunk, der sich am meisten vorbereitet hat, inklusive Handouts für uns.
Ja,
also Hut ab und danke.
Ja, ja. Danke vielmals.
Bitte, danke für. Ja.
Wir hoffen, euch hat es gefallen zum Zuhören und sind soweit noch nachgekommen. Ja. Wir hören uns wieder am Mai. 4., 2.
Ja, irgendwann im Mai, genau. Moment, ich kann es dir auch sagen. Das ist der 4. Mai.
4. Mai hören wir uns wieder. Nach uns kommt das Gay Radio und das fährt nämlich jetzt dann von allein an. Jetzt werden wir dann gerade ausgefadet. Ciao!
Ciao!